Christian Wöck, als die Anfrage kam, Bundestrainer der Frauen zu werden, nach mehr als einem Jahrzehnt als DFB-Trainer im männlichen Nachwuchsbereich, was war denn da so Ihr erster Gedanke?
Eigentlich ging es direkt um Wertschätzung und ich habe mich da schon sehr wertgeschätzt gefühlt, überhaupt als Kandidat in die Verlosung zu kommen. Und für mich war ja klar, dass nach dem herausragenden Jahr mit der U17, U18, mit der Europameisterschaft und dem Weltmeistertitel in Indonesien, dass für mich der Weg in den U-Teams irgendwo zu Ende war. Und von daher war es genau der richtige Zeitpunkt, wo Nia mich angesprochen hatte. Und von daher war ja Wertschätzung und Dankbarkeit.
Auf Wück reimt sich ja unter anderem Glück. Wie viel Glück braucht man denn, um dorthin zu kommen, wo Sie gerade sind?
Ich glaube, Glück gehört im Leben dazu. Und das Glück kann man auf gewisse Weise aber auch beeinflussen. Über positives Denken, über die Art und Weise, wie man mit Menschen umgeht. Und von daher steckt sehr viel Arbeit dabei, wobei ich ja auch immer wieder sage, ich habe in meinem Leben bis jetzt, wenn überhaupt, sehr, sehr wenig gearbeitet, weil ich das Glück habe, eben in meinem Hobby tätig sein zu dürfen. Damals als Fußballspieler, 12 Jahre in der Bundesliga und dann eben in verschiedenen Tätigkeiten im Trainerbereich.
Christian Wöck, um Ihre Beziehung zum Fußball und Sie so ein bisschen persönlich besser kennenzulernen, würde ich Sie mal bitten, ein paar Sätze zu vervollständigen. Der Fußball ist mein Sport geworden, weil?
Weil ich unheimlich viel Spaß daran hatte.
Ich bin Stürmer geworden.
Weil ich viele Tore erzielen wollte und weil ich schnell war.
Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit?
Mit Musik hören und Computern.
Welche Musikrichtung bevorzugen Sie?
Es muss was Deutsches sein. Also das geht über Schlager bis hin zu Musicals. Auch Pop ist mit dabei. Von daher wichtig ist mir, dass die Texte auch was bewirken.
Und beim Computer fällt mir sofort ein, sind Sie ein Laptop-Trainer?
Das gehört, glaube ich, dazu. Dieser Laptop-Trainer, der damals von Mehmet Scholl in die Diskussion gerufen wurde. Ich glaube, man muss schon modern sein, um auch mit der heutigen Spieler- und Spielerinnen-Generation mithalten zu können.
In den Urlaub fahre ich gerne nach.
Oh, da bin ich überhaupt nicht festgelegt.
Und in meinem Kühlschrank fehlt nie?
Milch für meinen Kaffeeautomaten.
Unterfranken ist Ihre Heimat. Christian Wöck, man hört es auch, wenn Sie sprechen. Der erste Profiklub ist dann ja fast zwangsläufig der erste FC Nürnberg. Mit 17 Jahren und 133 Tagen haben Sie Ihr erstes Bundesligaspiel gemacht. Ist da der Traum des kleinen Fußballbuben Christian in Erfüllung gegangen?
Also erstens hoffe ich, dass meine fränkische Heimat außer diesem rollenden R nicht wirklich zu hören ist, weil ich schon denke, dass ich mittlerweile vieles in Hochdeutsch aussprechen kann. Aber das R verrät mich natürlich, klar. Ja, war das mein Traum, Fußballprofi zu werden? Es war immer irgendwo in meinen Gedanken drin, ja. Und natürlich vergleicht man sich oder man steht auf dem Fußballplatz und ist auf einmal Karl-Heinz Rummenigge oder Paul Breitner, die damals für mich natürlich die Idole waren.
Ich wollte immer Bernd Schuster sein.
Eben. Und ja, ich glaube, das sind so Bausteine, die einen als Kind, als Jugendlicher immer weitertragen. Und natürlich muss man vieles dafür opfern. Man ist viel unterwegs, man muss die Schule noch meistern. Aber es ist damals alles so schnell gegangen. Ich glaube nicht, dass ein Traum von mir in Erfüllung gegangen ist. Es war auch kein Ziel von mir, Profi zu werden, aber es ist dann so gekommen, ja, wie man es sich vorstellt.
Die Fußballerkarriere ging ja steil nach oben. Gerade 20 haben Sie im Mai 1993 das Tor des Monats erzielt. Ich habe mir das nochmal angeguckt. Reinhold Hintermeier lupft einen Freistoß über die Mauer. Heute würde man wahrscheinlich sagen, er chippte den Ball über die Mauer. Sie haben den Ball Volley genommen, ab ins kurze Eck und drin war er. Und dann hat Christian Wöck die Medaille übergeben bekommen. Und das hörte sich damals so an.
Es war auf jeden Fall eine hohe Auszeichnung für mich, überhaupt in der Auswahl dabei zu sein. Und dass ich es im Endeffekt geworden bin, ist natürlich sehr schön. Es war auch für mich nach 12 Spielen ohne Torerfolg wieder ein Tor. Und es ehrt mich auf jeden Fall, dass ich jetzt das Tor des Monats geschossen habe.
Christian Wöck, im Mai 1993, Sie lachen jetzt. Wo ist denn die Medaille heute?
Die Medaille ist bei mir zu Hause. Ja, die wird natürlich aufbewahrt und aufgehoben. Klar, es war ein ganz besonderer Moment in meiner Karriere. Und von daher ist es eine unheimlich schöne Erinnerung.
Die Übergabe fand damals im Rahmen des Bayerischen Rundfunks bei Ihrem Heimatverein statt, in Gähnheim. Was bedeutet Ihnen Ihr Heimatverein heute noch?
Ich glaube, man darf nie vergessen, wo man herkommt. Und man darf nie vergessen, dass die Freunde von damals auch noch die Freunde von heute sind. Und mir ist es sehr, sehr wichtig, den Kontakt zu halten. Mir ist es sehr, sehr wichtig, bodenständig zu bleiben und zu sein. Und dazu gehört eben auch mein Heimatdorf Gähnheim mit circa 800 Einwohnern. Und ich bin immer noch sehr gerne dort.
Sind Sie da Christian Wück oder sind Sie da jetzt der Bundestrainer?
Ich glaube beides. Natürlich freuen sich alle, dass ein Weltmeister aus diesem Dorf kommt. Und natürlich freuen sich alle, dass jetzt ein Bundestrainer aus Unterfranken kommt. Aber für die meisten bin ich immer noch der Christian.
Auf ein Hoch folgt oft auch ein Tief und Sie haben sehr viele Tiefs in Ihrer Karriere erlebt in Form von Verletzungen. 1999 als erster Profi die Menisken transplantiert, 2002 mit gerade mal 29 Jahren die Sportinvalidität. Wie tief war denn damals das Loch, in das Sie gefallen sind, dass es auf einmal zack vorbei war mit der Profikarriere?
Das war schon ein Einschnitt in meinem Leben, weil ich gemerkt habe, dass der Körper nicht mehr so mitspielt, wie er mitspielen muss, um auf diesem Niveau auch Leistung zeigen zu können. Und ich habe mir dann lange Gedanken gemacht, ob 29 Jahre, ob dieser Zeitpunkt der richtige Zeitpunkt wäre. Aber wie gesagt, der Körper sendet Signale und der Körper sagt dann auch, was geht und was eben nicht geht. Und bei mir ging es dann eben nicht mehr weiter. Wir sind damals aufgestiegen mit Arminia Bielefeld in die erste Liga und ich musste dann eben mein Karriereende bekannt geben. Und dann macht man sich natürlich Gedanken, was jetzt noch kommt.
Und dann wird man Trainer, weil man automatisch Trainer wird, wenn man ein guter Spieler war. Stichwort Stallgeruch.
Nee, auch das war bei mir ein bisschen anders. Ich habe direkt nach der Profilaufbahn angefangen zu studieren. Ich habe zwei Fernstudien gemacht. Ich bin Sportmanager geworden und auch Sportfachwirt. War ein Riesenerlebnis, nach so vielen Jahren aus der Schule nochmal eine Abschlussprüfung bei der IHK in Düsseldorf zu machen. Ich glaube, da ging ein Test über 6-7 Stunden, den ich schreiben musste. Und das ist natürlich dann nochmal wieder was komplett anderes. Aber ich wollte eben nicht sofort als Trainer weitermachen. Ich habe die Trainerscheine, die damals nötig waren, im Grunde genommen nebenher gemacht. Habe dann angefangen, in der 5. oder 6. Liga in der Nähe von Bielefeld einen Verein zu trainieren. Das war Enger Westerenger. Und habe da so ein bisschen von Grund auf die Arbeit als Trainer kennengelernt.
Ich habe neulich über Florian Kohfeldt was ganz Interessantes gelesen, der ja auch ein Studium gemacht hat und in einem Interview beim Lilienkurier, also der Fan- und Stadionzeitung des SV Darmstadt 98, erzählt hat, dass er aus diesem Studium sehr viel mitgenommen hat für seine Profitrainerkarriere, jetzt mal unabhängig von Prüfungen und Studieren. Können Sie das auch so bestätigen?
Ich glaube, jede Fortbildung und jedes Erweitern des eigenen Bewusstseins ist unheimlich wichtig, um sich persönlich weiterzuentwickeln. Und diese persönliche Weiterentwicklung, die hört ja nie auf. Und ich glaube, das ist auch für mich so ein Punkt. Ich glaube, ich bin jetzt nicht mehr zu vergleichen mit der Person, die ich als Spieler war. Ich glaube schon, dass da durch ganz viele Maßnahmen, durch ganz viele Fortbildungen, Arbeitsgruppen, auch Erlebnisse, die ich einfach hatte, sowohl privat als auch beruflich, bin ich schon in meiner Persönlichkeit einfach mittlerweile ein ganz anderer.
Sie haben die harten Zeiten des Profitrainers erlebt. Rot-Weiß Aalen und Holstein Kiel waren Profistationen. Da ging es auch relativ schnell wieder nach Hause sozusagen. Sie wurden da freigestellt, dann lockte der DFB. Was haben Sie damals spannend gefunden, um dem DFB zu sagen, ja, ich steige bei euch ein? Sie haben als Co-Trainer von Steffen Freund damals angefangen.
Ja, als Profitrainer ging es ziemlich schnell nach oben mit einem Aufstieg in die zweite Liga mit Rot-Weiß Aalen, damals mit Kevin Großkreuzer, mit Marco Reus im Kader, mit Danny Thune, der jetzt in Düsseldorf Trainer ist. Und dann in Kiel genau das Gegenteil, wo es ziemlich schnell nach unten ging, wo sämtliche Maßnahmen einfach nicht gefruchtet haben, wo sämtliche, ja, das Spielglück auch nicht auf unserer Seite war. Und dann eben diese Zeit zwischen diesen Profi-Trainerjahren und dem DFB, das waren, glaube ich, 1,5 Jahre, wo man dann schon gemerkt hat, dass dieses Geschäft unheimlich hart ist, wenn man nicht in einer Position ist. Und dann kam der Anruf von Steffen Freund, einem Trainer, mit dem ich den Fußballlehrer gemacht habe, der damals DFB-Trainer war, der für eine Maßnahme nur einen Assistenztrainer gesucht hat, weil sein Assistenztrainer krank wurde. Und so bin ich dann über Zufälle zum DFB gekommen Und ich habe damals ja schon in Aalen gemerkt, wie wichtig es ist, jungen Talenten Vertrauen zu geben, mit jungen Talenten zu arbeiten. Wie gesagt, Marco Reus und Kevin Großkreutz waren dabei, auch noch andere junge Spieler, die damals dazu beigetragen haben, aufzusteigen. Und diese Arbeit hat mir dann sofort beim DFB unheimlich viel Spaß gemacht. Und deswegen bin ich dann irgendwann hängen geblieben.
2023 war Ihr Jahr als Trainer. Erst im Sommer U17-Europameister und dann im Winter 2013, etwa jetzt vor einem Jahr, U17-Weltmeister. Das sind ja Erinnerungen, die bleiben. Und dann raus aus dem Schatten des Nachwuchstrainers, rein ins Rampenlicht des Frauenbundestrainers. Wie war für Sie persönlich der Wechsel?
Für mich persönlich war es gar nicht so gravierend. Aus sportlicher Sicht sind es die gleichen Inhalte, die ich vermitteln möchte. Aus menschlicher Sicht ist es auch nicht viel unterschiedlicher. Der große Unterschied ist die Medienarbeit, das, was ich jetzt gerade hier mache, die Interviewanfragen. Ich habe jetzt eine Pressesprecherin, die mich da begleitet, die das Ganze koordiniert. Das Ganze ist sehr zeitaufwendig. Die Zeit geht natürlich dann in der Arbeit mit den Mädels und mit den Spielerinnen weg. Und das ist so ein Punkt, da muss ich noch ein bisschen meine Mitte finden, wo ich sage, okay, will aber diese Einzelgespräche mit den Spielerinnen in einem Lehrgang mit drin haben. Und da muss ich mal ein bisschen am Zeitmanagement arbeiten, damit das auch wirklich zu aller Zufriedenheit dann auch funktioniert.
Die Bronzemedaille in Paris für die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft war jetzt nochmal so ein Erfolg, aber die letzten großen Erfolge liegen einfach schon so ein bisschen zurück. Dennoch ist in meiner Wahrnehmung auch international die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft eine Top-Adresse. Also das ist Top 5 immer noch, auch wenn jetzt bei der vergangenen Weltmeisterschaft das nicht so gelaufen ist, wie man sich das gewünscht hat. Merken Sie das auch, dieses Rampenlicht international, wenn Sie irgendwo kommen, dass jemand sagt, oh, Herr Wück, Bundestrainer der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft.
Das ist ja jetzt nicht erst jetzt so. Ich habe es als U-Trainer ja schon sehr, sehr lange miterleben dürfen. Ich habe 3 Weltmeisterschaften als U-Trainer erleben dürfen. Ich habe 4 Europameisterschaften mitspielen oder miterleben dürfen als Trainer. Und die Wahrnehmung von außen, sprich von anderen Nationen auf den deutschen Fußball, ist sehr, sehr wertschätzend und ist auch immer noch mit einer hohen Demut angesehen, genauso wie wir den englischen Fußball, den spanischen Fußball oder den französischen Fußball ansehen. Die interne Wahrnehmung ist immer ein bisschen kritischer. Das merkt man ja auch. Das ist in Firmen so, das ist im Fußball so. Und ich glaube, da müssen wir vielleicht ein bisschen aufpassen, nicht alles zu negativ zu sehen. Ich glaube, der deutsche Frauenfußball hat ganz viele Erfolge vorzuweisen in der Vergangenheit. Wir haben jetzt eine Bronzemedaille bei Olympia gewonnen und trotzdem wird noch gesucht, was vielleicht nicht ganz funktioniert hat. Und das ist berechtigt, das darf man auch in einer Berichterstattung machen. Aber wir haben eine Bronzemedaille geholt und ich glaube, das muss über allem stehen. Dass wir jetzt an Details arbeiten wollen, dass wir uns jetzt so verbessern wollen, dass wir eben auch um Titel mitspielen können, das ist natürlich unser Anspruch.
Um nochmal beim Rampenlicht zu bleiben, Sie haben jetzt 4 Länderspiele gemacht, 2 Auswärtsspiele und sind da auf sehr hoch angesehene Trainerkolleginnen getroffen. Sarina Wiechmann, die Niederländerin, die England trainiert, war mit England und davor mit ihrem Heimatland Niederlande Europameisterin, hat beides mal eine Heim-EM gewonnen. Das ist ein sehr großer Druck, wie ich finde. Und dann die Schwedin Pia Sundhage, die so ein bisschen über allem schwebt. Die Schwedin, die jetzt die Schweiz in die Heim-EM führt. Wie war denn das so für Sie? Kommen die so auch auf Sie zu und sagen, ach, Herr Wüchs, aber schön, oder Christian, man duzt sich vielleicht auch unter Trainern?
Nein, also ich glaube, das ist dann auch den Anspruch, den ich habe, dass ich auf diese Koryphäen zugehe im Frauenfußball, dass ich auf diese Trainerkolleginnen zugehe, mich vorstelle und dann natürlich auch ins Gespräch komme. Und das ist schon auch für mich persönlich, das sind genau diese Momente, die ich ja suche, wo ich sage, okay, die Ausstrahlung, die eine Sarina Wiechmann oder eine Pia Sundhage hat, die möchte ich aufsaugen, die möchte ich erleben, um dann vielleicht in diesem Gespräch auch das eine oder andere mitzunehmen.
Es ist ein Neuaufbau mit einem neuen Trainer. Ich habe neulich mal gesagt, ein Neuaufbau muss auch mal ein bisschen wehtun in einem Podcast. Die Torhüterin Merle Frohms hat ihren Rücktritt erklärt. Die Abwehrchefin Marina Hegering und nicht zuletzt Alexandra Popp, die Spielführerin und Stürmerin der Nationalmannschaft. Diese fehlen als Persönlichkeiten, das ist ja gar nicht wegzudiskutieren. Ist das für einen Neuaufbau aber auch gar nicht so schlecht, dass Sie jetzt als Trainer genau das machen können, was Sie möchten und auch die Spielerinnen in Positionen bringen, Stichwort Persönlichkeit, Stichwort Verantwortung, wie Sie es gerne sehen?
Also grundsätzlich hätte ich sehr gerne mit allen dreien weitergearbeitet. Das ist auch mal ganz klar, um es mal so zu sagen. Ich kann alle drei aber auch verstehen. Ich kann alle drei verstehen, die mir ihre Beweggründe mitgeteilt haben. Und ab einem gewissen Alter, ich habe das persönlich am eigenen Körper miterleben müssen, spielt der Körper einfach nicht mehr mit. Und natürlich war uns bewusst, dass wir mit diesen Rücktritten vielleicht rechnen müssen. Aber uns war auch bewusst, dass wir mit mir, mit Saskia Badusiak und mit Maren Meinert ein komplett neues Trainerinnen-Team installieren, wo wir sagen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um vielleicht was Neues auszuprobieren, um einen gewissen Neuanfang zu starten. Und dieser Neuanfang hat ja den gewissen Charme, dass alle drei Trainerinnen schon beim DFB arbeiten, aber in anderen Funktionen waren. Ich war in der Funktion bei den männlichen Junioren. Maren Meinert hat vor einigen Jahren sehr, sehr viele Erfolge, nicht nur als Spielerin, sondern auch als Trainerin gefeiert beim DFB.
Zweimal U20-Weltmeisterin.
Richtig. Dann ist sie zum Verband gewechselt nach Duisburg. Und Saskia Badusiak hat als Spielerin, glaube ich, alles gewonnen, was man gewinnen kann, ist dann in die Analyse gegangen, in die Videoanalyse. Das heißt, alle drei kannten den Stallgeruch DFB, aber kommen jetzt komplett neu zur Frauennationalmannschaft des DFBs. Und deswegen glaube ich, dass wir mit diesen Rücktritten, mit diesem neuen Trainerinnen-Team einen gewissen Neuanfang starten konnten und das jetzt eben auch gemacht haben.
Vier Länderspiele haben Sie bisher absolviert, dazu kommen einige Lehrgänge. Was hat denn sich so verändert mit dem neuen Trainer Christian Wöglauer, Freigang von Eintracht Frankfurt?
Was ich extrem erfrischend finde, ist, wie mutig wir spielen, und zwar mit dem Ball und auch gegen den Ball. Christian schenkt uns sehr viel Zutrauen, gibt uns sehr viel Verantwortung auch in den einzelnen Positionen, und ich habe das Gefühl, dass wir darunter aufblühen. Wir haben ja jetzt auch einen kleinen Umbruch, es sind viele neue Spielerinnen, trotzdem finde ich, dass wir schon sehr reif auch über viele Phasen des Spiels zusammenspielen, was nicht selbstverständlich ist. Und ich glaube, darauf kann man aufbauen, jetzt unabhängig auch der Ergebnisse. Wir hatten gute Ergebnisse, jetzt hatten wir auch zwei Ergebnisse, mit denen wir vielleicht nicht zufrieden sind. Trotzdem, glaube ich, sieht man sehr, sehr viele gute Dinge schon, gute Ansätze. Und darauf werden wir weiter aufbauen. Ich finde das sehr positiv bis jetzt.
Für eine kurze Amtszeit schon sehr viel Lob. Herr Wück, was haben Sie alles richtig gemacht?
Es liegt ja nicht nur an mir und an meinen Kolleginnen, sondern es liegt ja auch an der Mannschaft. Mir war wichtig, dass wir ziemlich schnell auf dem schnellsten Weg Vertrauen aufbauen können. Das braucht eine gewisse Offenheit von allen Parteien. Wir müssen viel miteinander kommunizieren, wir müssen viel miteinander reden. Auch das ist keine Einbahnstraße, auch das muss von den Spielerinnen und von uns kommen. Und ich glaube, dass die ersten Spiele, vor allen Dingen das erste Spiel in Wembley gegen England, uns natürlich geholfen hat, die Überzeugung in die Spielerinnen zu bekommen, dass das, was wir vorhaben, auch funktionieren wird. Und deswegen sind wir mit dem Anfang zufrieden. Wir wissen aber auch, dass wir bis zur Europameisterschaft jetzt in der Nations League noch an gewissen Details arbeiten müssen. Da wäre ein Stichpunkt, dass wir einfach diese Sicherheit reinbringen müssen, dass wir verschiedene Abläufe noch mehr implementieren, dass sich die Spielerinnen mit dem neuen System auch wohlfühlen und dann im Endeffekt auch überzeugt davon sind, dass alles funktionieren kann.
Wir haben schon einmal in unser Archiv gegriffen bei Ihrem Tor des Monats. Archive verzeihen auch nicht. Und ich habe noch mal etwas herausgeholt von Ihrer Vorstellung, Herr Wück. Sie wurden zu Ihrem ersten Länderspiel befragt, das eben im Wembley-Stadion bei Europameister England absolviert wurde im Oktober.
Ich habe lustigerweise oder witzigerweise dann eigentlich schon gesagt, wenn wir das Spiel gewinnen, rede ich sofort wieder zurück.
Ja, Sie haben gewonnen, Herr Wück. Jetzt sitzen Sie noch hier als Bundestrainer.
Sie sind tatsächlich die erste Reporterin, die mich darauf anspricht. Ich habe die ganze Zeit schon gewartet, aber Sie sind jetzt die erste. Ja, das war ein Riesenerlebnis, nicht nur für mich, ich glaube auch für mein komplettes Team. Nach einer halben Stunde wollte ich der Schiedsrichterin eigentlich sagen, sie kann jetzt abpfeifen nach dem 3-0, wo ich gedacht habe, okay, besser kann es nicht laufen, als es jetzt hier läuft. Wir haben das Spiel aber rübergezogen, wir haben noch 4-3 gewonnen. Und von daher war es eben der erhoffte Neuanfang, der erhoffte positive Neuanfang. Und neben dem Erlebnis Wembley Stadion eben auch noch mit einem wirklich guten Ergebnis.
Schön, dass Sie Bundestrainer geblieben sind, Herr Wück. Vier Länderspiele, zwei Auswärtssiege. Sie haben unter anderem beim EM-Gastgeber Schweiz sehr eindrucksvoll 6-0 gewonnen. Aber eben auch zwei Heimniederlagen, jeweils 1-2 gegen Australien und Italien. Sind Sie froh, dass es keine Heim-Europameisterschaft im Sommer ist, sondern eine in der Schweiz, weil Heimspiele noch nicht so Ihr Ding sind?
Ja, aber ich glaube, aus sportlicher Sicht, das liegt ja nicht daran, wo wir spielen, in welchem Land wir spielen, sondern es ist ja klar belegbar, wieso die Spiele gegen Italien und gegen Australien nicht so positiv ausgegangen sind, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben individuell Fehler gemacht auf dem Platz, die auf diesem Niveau nicht passieren dürfen, die passieren können. Aber jetzt ist es einfach unsere Aufgabe, zusammen mit den Vereinen die Spielerinnen so weiterzuentwickeln, so auszubilden, dass wir das Niveau auf allen Mannschaftspositionen haben, um eben dann auch im Juli in der Schweiz um einen Titel mitspielen zu können.
Ist der Druck da, nach 2013 wenigstens mal wieder um den Titel mitzuspielen? Gut, bei der vergangenen EM war Deutschland im Finale, wie ich finde, immer noch, ich war damals im Wembley-Stadion als Reporterin dabei, extremst unglücklich dieses Spiel verloren. Aber wieder um den Titel mitzuspielen? Vielleicht sogar einen zu gewinnen?
Ich möchte das jetzt nicht als Druck bezeichnen. Ich glaube, dafür spielt man ja Fußball. Man spielt Fußball, um zu gewinnen. Man spielt Fußball, um gute Leistung zu zeigen. Und man spielt zum Beispiel Fußball, um mal in Wembley aufzulaufen. Und das ist natürlich ein Druck, aber ich glaube, jeder Mensch und jeder Spieler und jede Spielerin ist selbst dafür verantwortlich, wie sie diesen Druck persönlich aufnimmt. Und ich persönlich bin mittlerweile so weit, dass ich mich über jedes Spiel freue. Ich finde Herausforderungen unheimlich interessant, weil ich auch gemerkt habe, dass wir eine gewisse Dynamik entwickeln können mit positiven Ergebnissen, mit einer guten Stimmung im Team, aber eben auch mit gewissen Forderungen an die Spielerinnen. Das heißt, es ist keine Wohlfühloase bei uns. Zu uns kommt man mit guten Leistungen im Verein. Und das haben die Spielerinnen, glaube ich, jetzt schon verinnerlicht, dass sie unheimlich gerne dabei sein wollen, aber eben auch wissen, dass sie dafür im Verein Top-Leistungen zeigen müssen.
Vielleicht ist ja der Jakob-Park in Basel dann das Ziel. Da findet am 27. Juli das Finale statt. Gespielt wird in der Schweiz vom 2. bis 27. Juli. In der deutschen Gruppe ein EM-Debütant mit Polen. Wie ich finde, mit Dänemark ein unberechenbares Team und ein alter Bekannter, Schweden. Mit Schweden werden immer die Schienbeine gekreuzt bei großen Frauenfußballveranstaltungen. Ist das eine Gruppe, wo Sie sagen, ja, okay?
Wenn ich auf die Gruppe D schaue, dann sage ich, ja, die Gruppe ist okay.
Frankreich, England, Niederlande.
Richtig. Also es hätte schlimmer kommen können, das habe ich ja auch schon öffentlich gemacht. Aber wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, nur eine dieser Mannschaften zu unterschätzen. Ich glaube, jede einzelne Mannschaft hat Fähigkeiten, die sie berechtigterweise auch in die K.O.-Phase führen können. Und wir müssen aufpassen, die Polen haben mit Eva Bajor eine Top-Stürmerin, die wir in den Griff kriegen müssen. Pamela Harder von Bayern München spielt bei den Dänen. Und die Schweden, das haben sie selber schon gesagt, die zählen immer zu den Top-Favoriten bei jeder Europameisterschaft. Das heißt, wenn wir nur in ein Spiel reingehen und denken, dass wir den anderen von vornherein überlegen sind, dann wird es für uns sehr, sehr schwer werden. Aber dafür haben wir jetzt ein halbes Jahr Zeit. Daraufhin wollen wir die Spielerinnen vorbereiten. Und dann glaube ich, dass die Gruppenphase machbar ist, wenn wir unsere Hausaufgaben erledigen.
Es verbietet sich nach der verkorksten Weltmeisterschaft in Australien irgendwie auch gleich mal auf K.O.-Spiele zu schauen, sondern wirklich erst die Hausaufgaben zu machen. Apropos Hausaufgaben, das ist ein straffes halbes Jahr, was jetzt auf die Spielerinnen wartet. Wolfsburg und Bayern München noch in der Champions League dabei. Die Frauenbundesliga ist so spannend wie gefühlt noch nie, weil neben den beiden genannten Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen ganz oben mitspielen, sehr eng. Dann Nations League, Sie haben das schon angesprochen, das geht im Februar los mit einem Heimspiel als zweitem Spiel in Ihrem Heimatstadion beim ersten FC Nürnberg. Also ausruhen ist nicht. Wie schaffen Sie das für sich persönlich, diese Spannung unter einen Hut zu bringen? Sie müssen ja auch ein bisschen reisen, werden vielleicht auch nochmal ins Ausland fahren, um die Spielerinnen dort zu beobachten, die bei ausländischen Vereinen auch in den USA unter Vertrag sind.
Das gehört zu einer unserer Hauptaufgaben, die wir haben, dass wir die Spielerinnen richtig einschätzen und eben auch überprüfen, wie sie sich im Verein verhalten, auf dem Platz, in gewissen Situationen. Das ist am besten, wenn man live im Stadion ist. Dafür sind wir sehr, sehr viel unterwegs mit dem kompletten Trainerinnen-Team. Und das wird auch, denke ich, entscheidend dann dafür sein, diese Einschätzungen, wer dann im Endeffekt in den Europameisterschaftskader berufen wird.
Auf was achten Sie da, wenn Sie nicht von so einer Reporterin wie mir da angesprochen werden? Wir haben uns ja in Frankfurt am Brentanobad kennengelernt sozusagen. Auf was achten Sie da, was Sie gerade angesprochen haben? Ist Ihnen da wichtig, ob der Kopfball von Laura Freigang jetzt genau ins Dreieck geht? Oder sind das so weiche Faktoren, wie ich das immer nenne, die Sie auch beobachten?
Es sind ganz, ganz viele Faktoren. Wie verhält man sich mit Ball? Wie verhält man sich ohne Ball? Wie ist die Ansprache an die Mitspielerin? Wie verhalte ich mich, wenn es vielleicht mal nicht gerade so läuft? Kann ich die Mannschaft führen? Bin ich schon eine Führungsspielerin im Verein? Wie verhalte ich mich nach dem Spiel? Und das sind alles so Punkte, die für mich unheimlich wertvoll sind und wichtig sind, um eine Spielerin auch richtig einzuschätzen. Wie verhalte ich mich im Mannschaftsverbund oder mit meiner Kollegin auf der Nebenposition? Das war ja auch ein Punkt, wo ich jetzt in diesen vier Spielen mit der Nationalmannschaft schauen wollte, wer harmoniert denn mit wem? Ja, sechs, Position 6 und 8 im defensiven Mittelfeld. Da brauche ich ein funktionierendes Pärchen und nicht nur eine, die auf einer Position top spielt, aber eben nicht mannschaftstauglich ist. Und das sind so Punkte, die für mich jetzt ganz oben standen auf der Prioritätenliste.
Ich möchte Ihnen jetzt keine Spielerin in die Aufstellung quatschen, aber möglicherweise warten auch Sie sehnsüchtig auf die Rückkehr von Lena Oberdorf, die sich sehr schwer verletzt hat, die Olympischen Spiele nicht mitspielen konnte. Ist das eine, auf die Sie wirklich warten, weil Sie in meinen Augen ja auch so ein in Ihren jungen Jahren schon einen Führungsanspruch auch ausgestrahlt hat in Ihrer Zeit beim VfL Wolfsburg? Für Bayern München konnte sie ja jetzt noch nicht spielen.
Das ist richtig, ja. Also Obi fehlt uns natürlich sehr. Nicht nur auf dem Platz, ich glaube auch neben dem Platz. Ich habe sie jetzt auch schon 3-4 Mal in München bei einem Spiel kennengelernt. Und ihre Art, auch mit mir umzugehen, ist schon etwas, die uns definitiv weiterbringen wird im Mannschaftsverbund. Ich will Bibi Schulze-Solane auch nicht vergessen in Spanien, die sich auch einen Kreuzbandriss geholt hat, wo wir auch hoffen, dass es vielleicht noch reichen wird bis zur Europameisterschaft. Aber da müssen wir einfach bei beiden schauen, wie der Heilungsverlauf abläuft. Und sie müssen im Verein natürlich auch schon gespielt haben, um dann für uns international bei der Europameisterschaft überhaupt auflaufen zu können.
Am 27. Juli im St. Jakob Park in Basel findet das Endspiel der Europameisterschaft statt. Christian Wück, was würden Sie Stand jetzt sagen? Wann ist es eine gute EM für Sie und die DFB-Auswahl geworden?
Boah, das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, unser Hauptaugenmerk wird sein, dass wir diese Überzeugung reinbringen. Und wenn wir diese Überzeugung drin haben, dann müssen wir schauen, dass wir eine gute Mannschaft zusammenstellen, eine homogene Mannschaft zusammenstellen, weil die individuelle Qualität, die ist definitiv da. Und ich glaube, wir werden die Rollen so besprechen im Vorfeld, dass wir charakterlich zusammenpassen, dass wir mannschaftlich zusammenpassen. Und wenn wir dann voller Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein in die ersten Spiele gehen, dann können wir schon das Ziel ausrufen, bis zum Ende bei dieser Europameisterschaft dabei zu bleiben. Und wenn man schon im Finale dann stehen sollte, dann möchte man natürlich auch den Titel holen, klar.
Vielen Dank, Christian Wück, für das Gespräch und viel Erfolg für das Sportjahr 2025.
Vielen Dank.